Deutsche Welle. Deutsch lernen. Alltagsdeutsch.
Hexenverbrennung verbinde ich mit dem Mittelalter. Armut, Dreck, Ratten.
Bauern, Ritter, an Armut, an Schlamm. So ans einfache Leben.
Spartanisch, denke ich irgendwie, ne? Nicht mit dem normalen Luxus, aber hier ist Toilette und so weiter, ne? Und die Räume so hoch, kalt, vorne geröstet, hinten kalt und so.
Armut, Dreck und Ratten. Das fällt Passanten spontan ein, wenn sie an das Mittelalter denken, und damit liegen sie nicht völlig verkehrt.
Spartanisch war das Leben damals. Die Menschen lebten also sehr streng und hart gegen sich selbst. Das glaubte man jedenfalls zuerst von den Bewohnern der Stadt Sparta im alten Griechenland, dass sie eben genügsam und anspruchslos lebten.
Das Leben im Mittelalter war zwar wohl größtenteils spartanisch, aber es hatte zumindest für die adlige Gesellschaft auch ein paar glanzvolle Momente. Wenn die Ritter in ihren schimmernden Rüstungen auf Turnieren Mann gegen Mann kämpften, mit Schwertern und Lanzen, muss das wohl beeindruckend gewesen sein. So beeindruckend, dass durch das höfische Turnierwesen und die verschiedenen Waffenarten Redewendungen entstanden sind, die wir heute noch verwenden.
Wie der Begriff sich gegen etwas wappnen zum Beispiel. In der Blütezeit des flandrischen Rittertums war das Wort für Waffen Wapen. Wer sich wappnete, der versah sich ganz einfach mit Waffen. Heute ist der Begriff keineswegs mehr kriegerisch gemeint.
Dass man sich schützt, ne? Dass man also einen Schutzwall um sich macht, in irgendeiner Weise.
Ja, wenn man sich so ein bisschen abschottet, so ein bisschen zurückzieht,
dann habe ich mich auf eine Situation eingestellt und bin vorbereitet.
Wer sich heutzutage wappnet, der schützt sich vor etwas oder er bereitet sich auf eine Situation vor, um sie besser bestehen zu können. Mancher macht das, indem er einen unsichtbaren Schutzwall um sich errichtet. Mit dem Wall ist ursprünglich die römische Verteidigungsanlage gemeint. Es gibt eben Leute, die sich wie eine Festung abschotten, sich also isolieren und keinen in ihre Nähe lassen.
Jemandem die Stange halten ist ein Begriff, der ebenfalls durch den ritterlichen Zweikampf Eingang in die Alltagssprache gefunden hat. Der Ritter brauchte im Kampf Mann gegen Mann nämlich unbedingt einen Stangenhalter. Der hielt eine Stange über den Ritter, wenn jener im Gefecht zu Fall kam. Mit dieser Geste gab sich der Kämpfer geschlagen und wurde von seinem Gegner nicht getötet. Ein Stangenhalter musste deshalb äußerst zuverlässig sein. Jemanden die Stange halten, die Passanten erklären, wie es heute gemeint ist.
Wenn man hinter jemandem steht, wenn man zu einem hält oder wenn man jemanden verteidigt, ist es doch auch so, ich halte dir die Stange.
Zu jemandem halten, jemand beschützen.
Den Rücken stärken, einfach zu ihm halten.
Ja, also die Stange halten würde ich auf jeden Fall guten Freunden, das ist überhaupt kein Thema. In der Familie, bei allen anderen würde ich es mir eben jeweils vorher überlegen, ob es das wert ist.
Wenn man jemandem die Stange hält, dann ist man ein Mensch, der einem anderen den Rücken stärkt, ihm also Mut macht und hilft. Für eine der Befragten ist es dabei kein Thema. Vor allem den Freunden die Stange zu halten, das heißt, es ist für sie selbstverständlich und braucht nicht näher erklärt zu werden, dass sie ihren Freunden treu bleibt und sie unterstützt.
Wer dem Freund nicht die Stange hält, der lässt möglicherweise andere im Stich. Früher dachte man, dieser Ausdruck käme aus dem mittelalterlichen Turnierwesen. Das mittelhochdeutsche Stich stand nämlich für Stechen und der höfische Ritterkampf wurde bisweilen auch als Gestech bezeichnet. Heute spricht einiges dafür, dass die Redewendung im Stich lassen aus dem Fuhrgeschäft kommt. Für die Fuhrleute war damals der Stich der steile An- oder Abstieg einer Straße. Wenn der Fuhrmann nun sein Gefährt an einer solch steilen Strecke im Stich lassen musste, also fortging, um Hilfe zu holen, bestand für die mitgeführten Waren eine kritische Situation.
Wenn man einen Menschen im Stich lässt, dann lässt man ihn ebenfalls in einer schwierigen Lage völlig allein oder man verweigert seine Mithilfe, wie eine Bankangestellte zu berichten weiß.
Ich hatte da mal eine Sache, so eine Betriebsratssache, die eigentlich mehrere in der Filiale zu bearbeiten hatten. Und es sollten dann eben mehrere rumgehen, die Kollegen fragen, wie die Meinung war. Und im Endeffekt ist eben keiner rumgelaufen. Sie haben mich alle hängen lassen oder im Stich gelassen. Und ich musste alleine alle Kollegen befragen und die ganze Sache ganz alleine durchziehen.
Die Bankangestellte wurde also hängen gelassen wie ein Gehängter auf der Hinrichtungsstätte. Das heißt, sie musste die Arbeit alleine erledigen oder, wie sie sagt, durchziehen, also zu Ende bringen, auch wenn es schwieriger war und harter Gegendruck herrschte.
In den mittelalterlichen Folterkammern wurden auch andere Dinge sozusagen durchgezogen, egal wie. Es gab damals schon ausgeklügelte Foltermethoden. Man konnte zum Beispiel am Pranger stehen, bekam ein trichterartiges Gerät in den Mund gesteckt und da hinein wurde ein Kübel Wasser gekippt. Das Wasser wurde also gewaltsam eingetrichtert. Die Redewendung wurde im Spätmittelalter zu einem Spottbegriff. Wer eben zu dumm zum Lernen war, dem half, so höhnte man eben nur ein Trichter, durch den man das Wissen in den Kopf schütten konnte.
Mit Schule und Lernen hat der Begriff des Eintrichterns auch heute noch zu tun. Was er genau meint?
Informationen einbläuen, aber eben richtig mit Gewalt im Prinzip oder mit massiver Wiederholung, dass man das so richtig einhämmert, ne? so reindrückt.
Da denke ich eigentlich mehr so an meine Eltern oder an meine Mutter, die mir dann immer und immer wieder eingetrichtert hat, dass ich bestimmte Dinge eben machen soll. Bei jeder Gelegenheit kriegt man es dann eben aus Butterbrot geschmiert, immer wieder gesagt halt, ne?
Eintrichtern, einbläuen und einhämmern. Sobald es ums Lernen geht, ist immer auch ein wenig Gewalt mit im Spiel. Lehrer und Eltern sagen immer wieder dasselbe. Geübt wird immer wieder derselbe Lehrstoff, bis er verstanden wird. Er wird, wie mit einem Hammer, in den Kopf eingehämmert und eingebläut, was nichts anderes heißt als eingehauen. Man bekommt die Verhaltensregeln des Lebens eben immer wieder aufs Butterbrot geschmiert. Also immer wieder vorgehalten. Tu dies, tu das, sei pünktlich und so weiter. Der Effekt? Man ist genervt. Ganz so, als wenn man jeden Morgen den gleichen Brotaufstrich auf seinem Butterbrot findet.
Wer mit dem Lernen und der Schule seine Probleme hatte, der wird jenen Ausruf vielleicht nachvollziehen können. An dir ist ja Hopfen und Malz verloren. Im Mittelalter kannte man zwar schon das Bier, aber noch keine Brauereien. Jede Hausfrau braute zu Hause ganz gemütlich ihr eigenes Bier. Die Brautechnik allerdings wurde damals noch nicht sicher beherrscht. Hopfen und Malz waren außerdem schwer zu beschaffene Zutaten. Wenn aufgrund der mangelnden Brautechnik das Bierbrauen nicht gelang, war der teure Hopfen und das Malz verloren. Man hatte sich also völlig umsonst angestrengt.
Man hat versucht, diesen Menschen dann, sagen wir mal, auf eine richtige Bahn zu bringen oder ihn von bestimmten Dingen abzubringen. Und er lässt sich aber nicht reinreden und dann sagt man halt, also an dem ist Hopfen und Malz verloren, also da kannst du jetzt machen, was du willst, das bringt alles nichts mehr.
Zu meinen Kindern würde ich das manchmal sagen, da ist Hopfen und Malz verloren. Wenn ich immer wieder versuche, ihnen was beizubringen und es fruchtet nicht, es kommt nicht an, also sie setzen es nicht um.
Der Seufzer, an dir ist Hopfen und Malz verloren, hat den Klang des vergeblichen Bemühens. Man wollte, wie die Passantin beispielsweise erklärt, einen Freund auf eine richtige Bahn bringen. Man hat also alles daran gesetzt, ihm zu helfen, damit er das Richtige tut. Aber es hatte keinen Erfolg. Es fruchtet nicht. Es trägt keine Früchte.
Vielleicht war die Mutter ja auf dem Holzweg, weil sie geglaubt hat, ihre Kinder ständig belehren zu können. Im Mittelalter gab es eben Holzwege und Salzwege. Die Salzwege waren sehr begehrt, denn sie waren ertragreich. Auf den großen Salzhandelsstraßen wurde wertvolles Gut befördert und an ihren Endpunkten ein schöner Gewinn erzielt. Die Holzwege waren dagegen in der Forstwirtschaft schmale, einspurig angelegte Waldwege, lediglich zum Holztransport geeignet. In einem niederdeutschen Sprichwort heißt es: Jener geht den Holtweg, der andere den Soldweg. Jener geht den Holzweg, der andere den Salzweg.
Das ist der verkehrte Weg, Holzweg.
Das ist ein Irrweg, ein falscher Weg.
Wenn man auf dem Holzweg ist, ist man also in einer ganz völlig falschen Denkrichtung. Man hat sich also völlig vergaloppiert, wie man sagt.
Auf dem Holzweg sein, im Sinne von auf dem falschen Wege sein, nicht in die richtige Richtung denken oder völlig daneben liegen, auf dem falschen Dampfer. Holzweg ist ja im Prinzip der Weg, der irgendwo im Wald völlig sinnlos endet. Das heißt also geistig in der Sackgasse sein im Prinzip.
vergaloppieren, in der Sackgasse sein, auf dem falschen Dampfer sein, auf dem falschen Weg sein oder auf dem Holzweg sein. Diese Synonymparade zeigt, wie nuancen- und bildreich die Alltagssprache ist. Sämtliche Ausdrücke meinen nur das eine. Man tut das Falsche, man hat sich geirrt, man kommt nicht ans Ziel. Wer den falschen Dampfer oder das falsche Schiff besteigt, wer sich wie ein Pferd vergaloppiert, weil er zu schnell ans Ziel wollte, der wird es eben nur schwer erreichen oder möglicherweise gar nicht.
Wer im Mittelalter das Pech hatte, krank zu werden, der war vermutlich in der Wahl seines Arztes öfter mal auf dem Holzweg oder auf dem falschen Dampfer. Mediziner im heutigen Sinne gab es eigentlich nicht. Man hatte es meistens mit Quacksalbern zu tun. Der Begriff kommt vom niederländischen Wort Quacksalven. Quacken ist angeben oder prahlen. Salven ist salben, also mit Salbe eincremen. Damalige Ärzte taten sich also hauptsächlich mit dem Mundwerk hervor und kurierten alles mit irgendwelchen Salben. Quacksalber gibt es übrigens auch heute noch.
Das sagt man ja gerne bei Ärzten, die falsch behandeln. Das ist kein Arzt, das ist ein Quacksalber.
Das ist ein Scharlatan, also Wunderheiler, so in die Richtung geht das. Im Prinzip nicht nachweisbare Erfolge erzielt und halt die Leute im Prinzip veräppelt und abzieht.
Quacksalber sind Scharlatane, also Betrüger, die einem etwas aufschwatzen wollen, um Geld zu verdienen. Charlatan ist ein französischer Begriff für Schwindler, der wiederum aus dem italienischen Cerretano abgeleitet wurde. Ein Cerretano war ein Mann aus der Stadt Cerreto. Die Einwohner waren bekannt dafür, dass sie tüchtige Verkäufer waren, die herumzogen, um ihre Drogen und Heilmittel lauthals anzupreisen. Wer heute ein Charlatan ist, veräppelt die Leute und zieht sie ab. Das niederdeutsche Wort für Äpfel ist Äppel. Und mit solchen faulen Äppeln bewarf man früher besonders schlechte Schauspieler, wahrscheinlich weil Eier dafür zu teuer waren. Wer jemanden veräppelt, verspottet ihn, macht ihn also vor allen anderen lächerlich. Abziehen wiederum kommt aus der Jugendsprache. Der Begriff ist ein Synonym für Ausrauben. Es wird einem sozusagen das Fell über die Ohren gezogen, so wie einem toten Hasen.
Es gab auch kirchliche Riten, aus denen sich Redewendungen entwickelt haben. Beispielsweise wurde der Hochaltar in der Kirche von Aschermittwoch bis zum Gründonnerstag verhüllt. In dieser Zeit sollten die Menschen weniger essen oder gar fasten. Man nagte also am Hungertuch. Es wird allerdings vermutet, dass man früher möglicherweise auch sagte, man nähte am Hungertuch. Aus Nähen wurde dann in der Überlieferung irgendwann einmal Nagen. Im ausgehenden Spätmittelalter mussten nämlich die Pfarrhaushälterinnen jenes Altartuch nähen und in der Zeit bekamen sie nichts zu essen. Was dazu führte, dass die Tücher immer kleiner wurden, damit sich der Hunger in Grenzen hielt.
Wenn man also immer knapp bei Kasse ist und sich also schon fast das Nötigste nicht mehr leisten kann, ne? Dann muss man leider am Hungertuch nagen.
Das ist, wenn jemand sehr arm ist, also sehr wenig Geld hat und mit ganz wenig Geld auskommen muss und immer rechnen muss und sehen muss, dass er über die Runden kommt.
Wer heute am Hungertuch nagt, ist knapp bei Kasse, hat also wenig Geld. Am Hungertuch nagen ist also ein anderer Ausdruck für arm sein. Wer arm ist, der muss sehen, wie er über die Runden kommt. Er muss versuchen, trotz aller Widrigkeiten dennoch einigermaßen zu überleben. Über die Runden kommen stammt aus dem Boxen. Wer über die volle Boxdistanz, also über 12 Runden, kam, der wurde zumindest nicht K.O. geschlagen.
Und wir verabschieden uns jetzt von Ihnen, hoffen, dass Sie uns auch weiterhin die Stange halten, uns nicht im Stich lassen, an keinen Quacksalber geraten und vor allem nicht auf dem Holzweg sind.
Deutsche Welle. Deutsch lernen. Alltagsdeutsch. Mehr auf dw-world.de/deutschkurse.